Am Freitagabend haben wir die lange Nacht der Kirchen hier in unseren, nicht nur in unseren, auch in vielen anderen heiligen Hallen, christlichen Hallen hier in Graz, in der Steiermark und bundesweit in Österreich gefeiert. Wir machen das ja schon jahrelang. In diesem Jahr machen wir es sogar als Vollmitglieder der Ortsgemeinde Baptistengemeinde Graz und haben uns sehr, sehr gefreut darüber, dass so viele Menschen uns auch besucht haben. Ich nehme den Mund nicht zu voll, obwohl ich an dem Freitagabend gar nicht da war. Ich war auf der Burg Finstergrün und habe dort die lange Nacht der Kirche gefeiert und mit unterstützt, aber ich wäre viel lieber natürlich hier gewesen, hätte hier mitgeholfen. Aber so geht's halt. In dieser langen Nacht der Kirchen am Freitagabend sind Leute wahrscheinlich auch schon im Dunkeln zu uns gekommen, um Informationen zu bekommen, um ein Gespräch zu führen. Wir hören heute Morgen auch eine Situation, die in der Nacht stattfindet, wo ein Gespräch gesucht wird, quasi so ein Late-Night-Meeting oder Talk. Und wir kennen die Geschichte wahrscheinlich sehr gut. Es sind zwei Tora-Lehrer, die sich dort treffen. Jedenfalls respektieren sie sich so voreinander. Der eine schon etwas älter, der andere jung und neu in der Branche, aber von den anderen sehr kritisch beäugt, ja, teilweise sogar feindlich gesinnt. Wie gesagt, wir kennen die Geschichte wahrscheinlich sehr gut, wenn ich die Katze aus dem Sack lasse, aber die wenigsten haben wahrscheinlich diese Geschichte, das heißt, dieses Gespräch, das hier stattfindet, von Anfang bis zum Ende gelesen. Wenn der Wind kommt, hören wir meistens auf, der weht und du hörst sein Sausen und das reicht uns meistens, aber der Dialog zwischen Nikodemus und Jesus geht noch ein ganzes Stück weiter. Ich möchte mich heute Morgen in der Predigt auf die ersten 8 Verse konzentrieren, aber damit wir das Gespräch ganz im Ohr haben, lese ich gerne am Anfang die Verse 1 bis 21, auch wenn es etwas lang sein könnte. Der heutige Sonntag ist der Sonntag Trinitatis, der Sonntag nach Pfingsten. Und gerade an diesem Sonntag, wo wir an den dreieinigen Gott denken, wie wir in den Liedern wahrscheinlich ja auch schon so vernommen haben, soll uns diese Fragestellung des dreieinigen Gottes auch in der Frage helfen, wie kann ich Christ werden? Wie kann ich Christ werden? Schauen wir mal, was wir dazu aus dieser bekannten Bibelstelle heute Morgen herausarbeiten können. Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Erde kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Name er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch in dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Soweit also der Dialog zwischen Nikodemus und Jesus. Mit dem Sonntag Trinitatis haben wir ein ganz interessantes zeitliches oder einen zeitlichen Punkt getroffen im Jahr. In diesem Jahr kommt es nicht so ganz hinaus, aber wer kann sich noch an Weihnachten erinnern? Wer weiß, wie lange Weihnachten zurückliegt? Also in diesem Jahr sind es 5 Monate und 1 Woche, glaube ich, so ungefähr. In anderen Zeiten kann es sein, dass wir genau Halbzeit haben. Dass wir also genau 6 Monate von Weihnachten entfernt sind, was zurückliegt. Das bedeutet rein theoretisch, dass wir ein halbes Jahr vor dem nächsten Weihnachten liegen. Und von Trinitatis an ist man im Kirchenjahr irgendwie schon dabei, in die Sommerpause einzusteigen. Es gibt nicht mehr so viel Interessantes an Sonntagen, sondern die Sonntage werden dann gezählt. 1. Sonntag nach Trinitatis, 2. Sonntag, 3. Sonntag, 4. Sonntag, bis das Kirchenjahr dann irgendwann wieder anfängt. Weihnachten, ein wunderbares Fest. Jeder von uns weiß, was wir dort feiern. Wir feiern ein Wunder. Nämlich das Wunder, dass Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist und Menschensohn geworden ist. Es gibt da so ein Fremdwort, das nennt sich Inkarnation, Fleischwerdung, Menschwerdung. Das Wunder, dass Gott, der so groß ist, sich tatsächlich so beschränkt, so einschränkt, dass er ein Mensch wird wie du und ich. Ist das vorstellbar? Ist das überhaupt möglich? Dieses Wunder feiern wir an Weihnachten. Aber ist uns eigentlich bewusst, dass es ein Wunder ist, genau auch in der umgekehrten Weise dies zu erleben? Heute und immer wieder, und ich hoffe noch lange in die Zukunft hinein, werden aus Menschenkinder Gotteskinder. Auch das ist ein Wunder. Auch das braucht das Wunder Gottes. Als der Engel damals zu Maria sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, gilt das in gewisser Weise auch in umgekehrter Weise für uns, wenn Johannes schreibt im 1. Kapitel Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist der Kern des Themas, um das sich das Gespräch zwischen Nikodemus, dem alten Lehrer, Tora-Lehrer, und Jesus dreht. Schauen wir uns also den Nikodemus heute Morgen nochmal an. Er kommt, wie wir wissen, des Nachts zu Jesus Und wir haben schon so oft wahrscheinlich diese Geschichte gehört, weil sie so schön ist und auch so interessant, so geheimnisvoll, was dort abgeht in diesem Gespräch. Und oft haben wir gehört, dass dieser Tora-Lehrer, dieser Nikodemus, wahrscheinlich kommt, weil in der Nacht kommt, weil er Angst hat, dass seine Kollegen ihn sehen, die es nicht so gut finden, wenn er sich mit Jesus treffen würde. Das ist aber wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. Darum geht es Nikodemus überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen des Respekts Jesus gegenüber. Die Rabbiner empfahlen das Studium der Tora, der Bibel, besonders in der Nacht zu üben. Im Alten Testament, wenn es um die Gottesoffenbarung geht, ist es oft Nacht oder dunkel. Die Dunkelheit hilft uns, Offenheit für Gottes Offenbarung zu haben. Und in diesem Sinne kommt also Nikodemus zu Jesus, weil er ein theologisches, weil er ein geistliches Gespräch mit ihm sucht. Er möchte ernsthaft sich mit Jesus auseinandersetzen. Aber woher weiß Nikodemus eigentlich, dass Jesus ein Tora-Lehrer ist? Von Gott gesandt, sagt er. Woher weiß er das? Er erklärt es selber in den kurzen Worten, weil ich deine Wunder gesehen habe. Ich habe gesehen, welche Wunder du tust. Und Nikodemus kennt die Erzählungen des Alten Testamentes, wo auch diese großartigen Wunder geschehen. Und Nikodemus schließt ganz logisch von dem Wunder auf den Wundertäter. Für Nikodemus ist es ganz klar, wenn ein Wunder geschieht, dann geschieht es von Gott. Es muss von Gott geschehen. Und wenn das der Fall ist, dann ist Jesus ein Gottgesandter. Dann ist Jesus so hoch anzusehen wie ein Johannes der Täufer. Von ihm haben wir zwar jetzt keine Wundergeschichten überliefert, aber er war auch anerkannt als Prophet unter dem Volk. Es ist also überhaupt nichts Geringes, wenn Nikodemus zu Jesus kommt und ihn als Lehrer, als Rabbi oder eben als Gottgesandter oder als Prophet tituliert. Es ist für ihn die höchste Stufe, die er sich vorstellen kann, die höchste Ehre, die er Jesus entgegenbringen kann. Das ist also aus der Sicht Nikodemus gesehen gar nicht so schlecht. Das ist super, das ist gut. Aus der anderen Sicht, nämlich der Sicht Jesu, sieht das wieder etwas anders aus. Aus der Sicht Jesu ist das zu wenig. Jesus, der Prophet, Jesus, der Rabbi, der Lehrer, selbst wenn er der Lehrer ist und der Prophet ist, es ist zu wenig, es greift zu kurz. Der Grundfehler des durchaus sympathischen Pharisäers Nikodemus ist, dass er Jesus überhaupt mit seiner eingeschränkten Möglichkeit versucht zu verstehen, mit seinen menschlichen Möglichkeiten. Er denkt zwar logisch richtig, er denkt logisch richtig, aber seine Rechnung geht trotzdem nicht auf. Wenn wir von der Wirklichkeit Gottes reden, dann sind richtig und wahr nicht dasselbe. Und weil Jesus wahrer Mensch und auch wahrer Gott ist, sprengt er alle unsere Vorstellungskraft. Alle unsere Kategorien gehen den Bach runter. Und wir spüren wahrscheinlich auch in diesem Dialog zwischen Jesus und Nikodemus diese Spannung im Gespräch, die sich auch nicht abbaut, sondern die stehen bleibt. Es tut sich da eine Kluft auf, ein Graben, ein garstiger Graben, jedenfalls eine unüberbrückbare Kluft, nämlich die zwischen Erde und Himmel. Ja, Nikodemus, du hast etwas gesehen, ein Wunder, Aber was ich tue, das sind keine Wunder, die du aus dem Alten Testament kennst. Da haben Menschen Gott gebeten und er hat sie erhört und hat diese Wunder geschehen lassen, ja. Aber ich, Nikodemus, ich setze Zeichen für die Wirklichkeit, die du noch nicht sehen kannst. Gott ist nicht nur mit mir, sondern ich bin die Gegenwart Gottes in Person. Das kannst du auch nicht an den Wundern an sich ablesen, denn das Reich Gottes sehen, die Wirklichkeit Gottes erfassen, das geht nur, wenn du aus Wasser und Geist geboren bist. Andernfalls, was siehst du da? Du siehst ein Wunder. Was tust du? Du wunderst dich. Du siehst ein Wunder und du wunderst dich und ziehst deine Schlüsse und ziehst deine falschen Schlüsse. Denn du siehst nur das Vordergründige. Du kannst nicht wirklich dahinter oder hindurch schauen, was da wirklich vor mir geschieht. Wunder geben zwar zu denken, sie bremsen uns ab, sie fordern unsere Aufmerksamkeit. Aber Glaube entsteht dadurch nicht. Was entsteht, ist vielleicht so etwas wie Faszination, Begeisterung, die irgendwo allerdings so schnell nachlässt, wie sie auch gekommen ist. Und wenn ich meine Fangemeinde bei guter Laune halten will, dann muss ich etwas bringen. So lesen wir es dann auch im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 24. Wir haben da dieses erste Zeichen, das Jesus tut, auf der Hochzeit zu Kana. Dann geht es in den Tempel hinein, den er mal gehörig aufräumt. Und dann schreibt Jesus, dass die vielen Zeichen, die Jesus getan hat, nicht nur die, die er aufgeschrieben hat, Jesus hat auch mehr Zeichen getan, dass die veranlasst haben, dass die Menschen an ihn glaubten. Und dann kommt aber dieser bezeichnende Satz, Vers 24, Kapitel 2. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Dieses Gläubigwerden aus diesen Zeichen heraus, aus diesen Wundern heraus, ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Du musst von Neuem geboren werden, damit du in den sogenannten Wundern das Zeichen meiner göttlichen Wirklichkeit sehen kannst. Du musst neu geboren werden, um glauben zu können. Du musst neu geboren werden, um glauben zu können. Jesus gab ihm also eine liebevolle, aber deutliche Lektion, dass er mit seinem Annehmen, Prophet von Gott gesandt zu sein, klar an der Wirklichkeit, an der göttlichen Wirklichkeit vorbeizielt. Aber Jesus macht ihm deswegen keine Vorwürfe. Er macht ihn nicht zur Schnecke. Nikodemus kann ja gar nicht anders als Mensch. Er kann nicht anders. Selbst als jemand, der Theologie studiert hat, der sehr rechtschaffen lebt, der fromm ist, der im besten Sinne religiös ist, der den wahren Gott anbetet. Er kann nicht anders. Keiner von uns kann anders. Und damit hat Jesus Nikodemus und auch uns bei der Frage nach unserer Fähigkeit, nach unserem Können und unserem Vermögen. Mehrmals fragt Nikodemus hier in diesem Gespräch, wie kann das geschehen? Was kann ich tun? Wie kann das? Religiöse Menschen, und das ist nichts Schlimmes, wir haben alle die Neigung zur Religiosität und sind es wahrscheinlich teilweise auch. Religiöse Menschen sind schnell bei der Frage, wie funktioniert das? Wie kann ich das oder muss ich etwas tun? Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Kennen wir diese Frage? Natürlich. In der Apostelgeschichte, beim Kerkermeister. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? An Paulus und Silas. Was ist die Antwort? Glaube an den Herrn Jesus Christus, ja? Lass dich taufen. Glaube an Jesus Christus ist die Antwort. Also, ist ja alles klar. Ich muss nur glauben. Falsch. Das Problem ist, die Antwort ist irgendwie richtig, aber die Fragestellung ist falsch. Und dadurch verstehen wir auch die Antwort wahrscheinlich falsch. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Du kannst gar nichts tun beim Geborenwerden, oder? Genau das heißt Glaube. Glaube steht in Konkurrenz zu unserem Wollen und Tun. Wenn wir wirklich glauben, dann ist das immer das Werk des Heiligen Geistes in uns und ganz ohne uns. Das hat ein wichtiger Theologe gesagt. Wenn wir wirklich glauben, dann ist das immer das Werk des Heiligen Geistes in uns und ganz ohne uns. Martin Luther. Neugeburt und Glaube beruhen nicht auf unserer Entscheidung. Sehr bewusst redet Jesus von Neugeburt und Zeugung durch Gott. Und jeder von uns war bei seiner Geburt dabei, definitiv. Wer war nicht bei seiner Geburt dabei, war verhindert. Aber keiner von uns hat sich dafür entschieden, gezeugt oder geboren zu werden. Nur weil Gott mich aufgrund seiner Versöhnungstat in Christus Kraft seines Geistes mit dem Gekreuzigten identifiziert und durch das Evangelium neu geboren hat, kann ich überhaupt glauben. Das war ein langer, schwieriger Satz. Nur weil Gott mich aufgrund seiner Versöhnungstat in Christus Kraft seines Geistes mit dem Gekreuzigten identifiziert und durch das Evangelium neu geboren hat, kann ich überhaupt glauben. Und nach Jesu Verheißung werde ich dann auch ganz gewiss zum Glauben kommen und in Christus bleiben. In Johannes Kapitel 6, Vers 37 sagt er so ein Wort, das wir alle schon gelesen haben und uns unsere Gedanken gemacht haben. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Das Wunder meiner Neugeburt und Neuschöpfung durch Gott ist die einzige Ursache meines Glaubens und meiner Rettung. Und woher kommt dieser rettende Glaube? Er entspringt aus dem Wort Jesu, aus seinen Worten. Nochmal in Kapitel 6, Vers 63, da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Alle menschlichen Kapazitäten, die wir haben, alles Potenzial, was in uns vorhanden ist, durch die Schöpfung, reicht nicht aus. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Indem wir genau diese Worte anderen mitteilen, entsteht Glaube auch in ihnen. Rettender Glaube, der wirklich trägt und bleibt. Jemand hat mal gesagt, wir sollten nicht krampfhaft versuchen, unsere Mitmenschen zu Gott bringen zu wollen. Wir sollen nicht krampfhaft versuchen, unsere Mitmenschen zu Gott bringen zu wollen, bekehren zu wollen. Das können wir nicht. Das liegt nicht in unserer Macht. Und er hat gesagt, lasst uns vielmehr Gott durch sein Wort zu ihnen bringen. Lasst uns vielmehr Gott durch sein Wort zu ihnen bringen. Der auferstandene Christus sendet vor seiner Himmelfahrt die Jünger in die Welt, indem er deutlich macht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir, Christus, dem Auferstandenen. Und weil Christus diese Vollmacht hat, sendet er seine Jünger. Wir haben nicht die Vollmacht, Christus hat sie. Wir gehen vielleicht als Missionare in die Welt, aber der Missionar ist Christus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum macht zu Jüngern, indem ihr geht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt, damit sie das Evangelium Jesu zu den Menschen bringen. In der Apostelgeschichte sagt Jesus dann, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein, damit das Evangelium Jesu zu den Menschen gelangt. Die Worte Jesu müssen die Ohren der Menschen erreichen. Nicht wir vollbringen die Wunder, dass aus Menschenkinder Gotteskinder werden. Nicht ich selber kann mich von einem Menschenkind zu einem Gotteskind per Entscheidung umwandeln. Aber der dreieine Gott kann und will dies tun, wenn wir sein Evangelium den Menschen vorleben und weitergeben. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Dieses Wunder Gottes wünsche ich uns, dass wir es noch vielfach in unserer Gemeinde erleben.